Eine Frau sitzt am Flughafen und wartet darauf, dass sie ihr Flugzeug besteigen darf. Neben ihr ein fremder Mann, der seine Zeitung liest. Zwischen ihnen ein kleiner Tisch, auf dem ihr Schokoriegel liegt. Nach einer gewissen Zeit nimmt der fremde Mann wie selbstverständlich den Schokoriegel, fängt an, ihn auszupacken und beißt hinein. Dann legt er ihn wieder auf den kleinen Tisch zurück. Die Frau ist irritiert. Und wieder beißt der Mann ein Stück vom Schokoriegel ab und legt ihn zurück auf das Tischchen, als wäre das das Normalste auf der ganzen Welt. Die Frau denkt sich, wie unerhört. Was denkt er sich eigentlich? Das ist doch mein Schokoriegel. Und noch einmal greift der Mann ganz selbstverständlich zu dem Schokoriegel, beißt hinein und legt ihn wieder zurück auf das Tischchen. Als die Frau nun ihr Flugzeug besteigen darf, steht sie wutentbrannt auf. Sie nimmt den Rest des Schokoriegels, schaut den Mann vorwurfsvoll an, beißt hinein und knallt den Schokoriegel wieder auf den Tisch und geht. Als sie beim Weggehen allerdings in ihre Jackentasche greift, findet sie, peinlich berührt, ihren Schokoriegel. Ja, so kann es gehen, wenn man von etwas so überzeugt ist. Die Frau dachte die ganze Zeit, dass es ihr Schokoriegel ist. Leider fehlte ihr rechtzeitig die Erkenntnis oder die Einsicht, dass ihr Schokoriegel noch in ihrer Jackentasche steckt. Heute Morgen soll es auch für uns um Erkenntnis gehen, um Einsicht und um Weisheit. In unserem Fall aber um Gottes Willen zu erkennen und was dieser wiederum für Auswirkungen auf unser persönliches Leben haben kann. Ich war ja vor ein paar Wochen schon mal hier und es ist immer noch so, dass dieser Kolosserbrief mich weiterhin beschäftigt. Und deswegen möchte ich euch auch heute Morgen wieder in ein paar Verse mit hineinnehmen. Ich habe den Text jetzt leider nicht mitgebracht, also wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. Ansonsten lese ich euch den Text jetzt einmal vor. Kolosser 1, die Verse 8 bis 11. Hier schreibt Paulus, er, damit meinte er Epaphras, er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und eure Gotteserkenntnis wird immer weiter anwachsen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die er braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Ich lese nochmal den Vers 9 vor. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Nochmals kurze Erinnerung. Paulus saß immer noch in Rom im Gefängnis und er kannte die Kolosser nicht persönlich. Aber durch Epaphras, der diese Gemeinde wahrscheinlich gegründet hat, wurde ihm von den Kolossern berichtet. Und auch wenn er die Kolosser nicht persönlich gekannt hatte, so freute sich Paulus doch so sehr, davon zu hören, dass Gott seine Liebe in ihr Herz gegeben hat, dass Gott mit seiner Liebe unter ihnen wirkt und dass sie an Gott glauben. Und diese Liebe ist keine Liebe, die aus den Kolossern selbst heraus produziert wurde, sondern es ist die Liebe, die alleine Gott nur geben kann, wenn die Kolosser angefangen haben, an ihn zu glauben. Und Paulus wusste letztendlich aus eigener Erfahrung, welche Herausforderung sehr wahrscheinlich auf die Kolosser noch zukommen könnte, was auf Christen zukommen kann, wenn man in dieser Welt lebt. Deswegen wusste er, die Gemeinde braucht Klarheit. Sie macht sich Gedanken über manche Fragen. Es waren so gewisse Irrlehren vertreten, die er nochmal neu besprechen wollte oder wo er ihnen einfach auch eine Hilfestellung geben wollte. Aber wo er auch wusste, diese Gemeinde braucht einen gefestigten Glauben, einen starken Glauben. Und es lag Paulus auf dem Herzen, dass diese Gemeinde weiterkam im Glauben, dass sie wächst. Und dass jeder Einzelne von ihnen auch vorankam. Dass nicht nur die Gemeinde als Ganzes vorankommt, sondern jeder einzelne Christ, der dort lebte, vorankommt und den Willen Gottes erkennt und immer mehr Gott kennenlernt. In Kolosser 1, Vers 28b und 29 bringt es Paulus nochmal so zum Ausdruck, was ihm wichtig ist. Dort schreibt er, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das ist Paulus Anliegen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert und so wichtig zu lesen, ja, wie Paulus für die Gemeinden oder auch für bestimmte Christen betet, für seine Geschwister in Jesus, Menschen, die Jesus auch lieb haben. Und hier dürfen wir auch wieder sehen und lesen, Paulus betet für die Geschwister nicht darum, sie vor Not, vor Elend oder vor sonstigen Schwierigkeiten zu bewahren. Denn Paulus weiß aus eigener Erfahrung, das gehört zum Christsein dazu. Oder kann dazugehören, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden. Nein, Paulus bittet bei Gott, dass sie einen gefestigten Glauben haben, dass sie gefestigt sind in Jesus, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufgeben. Wo es nötig ist, da bittet er um Korrektur, um Ermutigung. Denn nur ein gefestigter Glaube und eine klare Gewissheit, dass ihre Identifikation in Jesus liegt, wird sie in schweren Zeiten ja nicht aus der Bahn werfen und nicht umstoßen wie so ein kleines Blättchen im Wind. Ich kann mich noch genau daran erinnern, und es kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe, als ich auf einem Kongress war für verfolgte Christen oder zu dem Thema. Und dort waren auch Geschwister, die aus solchen Ländern daran teilgenommen haben, die einfach erzählt haben, ganz real, was sie erleben und was ihr Christsein in solchen Ländern bedeutet. Und ja, ich kann mich noch an eine Sache erinnern, die werde ich nie vergessen, wie jemand dort sagte, als er ganz konkret gefragt wurde, was können wir denn für euch beten? Und wenn man so über Verfolgung nachdenkt, dann bin ich auch schnell so dabei, wo ich denke, ja, ich möchte dafür beten, dass es aufhört, dass es ihnen besser geht. Und dieser Christ sagte, betet nicht dafür, dass Verfolgung aufhört bei uns. Denn wir wissen, dass Leid zu unserem Christsein dazugehört. Betet darum, dass wir gefestigt sind im Glauben, dass wir stark bleiben, dass wir an Jesus festhalten und dass wir ihn nicht loslassen, sondern auf ihn ausgerichtet bleiben. Darum bittet. Und dieser Mensch gehört zu der Mehrheit der Christen von heute. Unsere Sorte, die hier so sitzt, das ist ein kleiner Teil, der es so gut hat, der in Freiheit leben darf, der nicht verfolgt wird, der doch oft materiell es viel besser hat als die meisten Menschen in dieser ganzen Welt. In Kolosse gab es Probleme mit Irrlehren, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt. Und Paulus nimmt in diesem Brief Stellung dazu. Er hilft den Kolossern, auf dem richtigen Weg mit Gott zu bleiben. Ja, stellt die Dinge ein bisschen klarer, korrigiert sie, hilft ihnen, dass sie das selber auch sehen können. Aber ganz besonders durch sein Gebet macht Paulus deutlich, worauf es ankommt in einem Leben als Christ. Er hat geschrieben, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Das Ziel ist es, was Paulus hier schreibt, den Willen Gottes zu erkennen. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir Christen schon mal so zwei Extreme haben, wenn es um den Willen Gottes geht. Das eine, das sind die, die sich für Jesus entschieden haben, aber trotzdem lieber ihr eigenes Ding machen. Die nicht großartig danach fragen, was Gott von der ganzen Sache hält, sondern eher ihn im Nachhinein bitten, doch noch bitte zu segnen für das, was man überlegt hat und dass er sich dazustellt. Das ist das eine. Und die andere Seite, das sind die, die eigentlich ständig Angst haben oder zweifeln, ob das, was sie doch anscheinend erkennen, ob das wirklich Gottes Wille ist und ob das richtig ist und ob wir das wirklich tun sollten. Ist es wirklich der Wille Gottes, was wir da jetzt entschieden haben? Und manchmal sind sie auch so gehemmt, dass sie gar nichts tun können, weil sie so Angst davor haben und Zweifel haben, ob das jetzt wirklich Gottes Wille ist, und sind gelähmt. Wenn ich mir diese zwei Extremen angucke, dann kann ich mich persönlich in Ansätzen in beiden auch immer wieder mal, ja, eigentlich in beiden wiederfinden. Denn ich ticke schnell oder manchmal auch so. Ich kann mich genauso gut fragen, oder ich weiß, dass es immer wieder aufkommt, der Matze kann das auch nachvollziehen, haben wir uns für die richtige Missionsgesellschaft entschieden oder sind wir wirklich berufen, nach Asien zu gehen als Missionare? Ich kenne solche Tage. Und ich kenne aber auch Tage, an denen ich so sehr schon plane und überlege, wie können wir das jetzt machen, wenn das jetzt hier fertig ist, was kommt danach, wie machen wir das noch mit Geld verdienen? Und dann bin ich schnell so, dass ich dann sage, so Gott, ich habe da mal was Kleines vorbereitet und du kannst jetzt hier mal noch dein Ja dazu geben. Und habe Gott gar nicht gefragt im Vorfeld, was denkst du denn eigentlich dazu? Und genauso kenne ich Tage, da habe ich Sachen erkannt, Gott hat mir Sachen gezeigt und ich verdränge sie aber auch einfach oder drücke mich davor, sie umzusetzen. Wie geht es euch damit? Kennt ihr sowas auch? Wenn ihr so darüber nachdenkt, weißt du, was Gottes Wille in deinem Leben ist? Setzt du Gottes Wille in deinem Leben um? Oder hast du zu viel Angst, Zweifel oder fragst du es gar nicht danach? Ich möchte die Bitte Paulus noch einmal vorlesen. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Um Gottes Willen zu erkennen, brauchen wir etwas ganz Bestimmtes. Und das, finde ich, ist jetzt etwas sehr Ermutigendes für uns Zweifler und ängstliche Menschen. Wir brauchen Gottes Weisheit und Einsicht, die Gott uns durch seinen Geist schenken kann. Das bedeutet, nicht wir müssen aus eigener Kraft herausfinden, was denn der Wille Gottes für unser Leben ist. Wenn wir seinen Willen erkennen wollen, dann geht das nur, wenn Gott selbst uns Einsicht und Weisheit schenkt, durch seinen Geist, durch seinen Heiligen Geist. Und diesen Heiligen Geist, den tragen wir in uns, wenn wir an Jesus glauben und Jesus angenommen haben. Das bedeutet, wenn wir wirklich Gottes Willen für unser Leben, für unsere ganze Gemeinde in vollem Umfang erkennen wollen, dann dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns Weisheit und Einsicht schenkt. Und er wird uns diese Weisheit schenken. Jakobus schreibt dazu in Kapitel 1, Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Nach dem Willen Gottes zu fragen und um Weisheit und Einsicht zu bitten, ist eine Liebesbezeugung an unseren wunderbaren Gott. Das ist etwas, was er sich doch so sehr wünscht. Eine wichtige Möglichkeit, bei der Gott uns seine Einsicht und seine Weisheit schenkt, ist in seinem Wort zu lesen und zu erwarten, dass Gott durch seinen Geist zu uns redet. Und ich habe letztens noch mal einen Psalm lesen dürfen von David. Und David schwärmt in diesem Psalm davon, was Gottes Wort alles bewirken kann. Und welche Macht und Autorität Gottes Wort hat, weil er dadurch zu uns redet und weil er Dinge verändern kann. Und ich möchte euch zwei Verse daraus vorlesen. Psalm 19 von David. David schreibt hier: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Er stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Es geht schließlich nicht um unsere menschliche Weisheit oder Einsicht, die wir zusammenstricken und damit es irgendwie passt, irgendwie schön klingt. Durch den Heiligen Geist möchte Gott uns seine Weisheit schenken, gibt Gott uns Einsicht und lässt uns verstehen, was er dir und mir in seinem Wort in der Bibel sagen möchte. Und David kann sich noch mehr für Gottes Wort und seine Auswirkungen begeistern. Er schreibt nämlich auch: Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. David liebt es, Gottes Wort zu lesen. Darin mehr von Gott zu erkennen, zu erfahren und sich verändern zu lassen. Er erwartet ganz klar, dass es zu ihm spricht, ihn erkennen lässt, ihm Einsicht schenkt und ihn verändert zu einem Leben, das Gott ehrt. Gott lässt uns seinen Willen erkennen, wenn wir es zulassen und den Mut haben, seinen Willen auch anzunehmen und zu leben. Gott freut sich doch darüber. Und Gott sehnt sich doch danach, dass wir seinen Willen tun. Es ist nichts, was er uns auferlegt, damit wir es noch schwerer im Leben haben, sondern es hat was mit Beziehung zu tun zu unserem heiligen Gott. Denn was passiert, wenn wir seinen Willen in vollem Umfang erkennen? Paulus schreibt es in Vers 10. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und eure Gotteserkenntnis wird immer weiter anwachsen. Als ich 16 Jahre alt war, hat ein älterer Freund einmal zu mir gesagt: Jasmin, in deinem Leben wird sich nichts verändern, wenn du die Dinge, die du erkannt hast durch den Heiligen Geist, nicht mit Gottes Hilfe auch umsetzt. All meine Erkenntnis, all unser Wissen nützt nichts, wenn ich es nicht auch anwende, wenn wir es nicht auch umsetzen. Und ich kenne in meinem Leben immer noch einige Dinge, die Gott mir schon gezeigt hat, die ich erkannt habe in meiner stillen Zeit oder wenn ich Predigtvorbereitungen mache oder auch in Gesprächen mit anderen Menschen. Gott benutzt viele Gelegenheiten und unterschiedliche Momente und Dinge, uns eigentlich Sachen zu zeigen, die dran sind. Dinge, die Gott mir gezeigt hat, wie zum Beispiel spezielle Marotten, die er mit mir zusammen verändern möchte. Marotten, ihr wisst, was Marotten sind, gell? Spezielle Marotten, ja, die ich auch schon mal gut an den Tag legen kann, die Matze dann schon mal aushalten muss oder andere Menschen, die er mit mir verändern möchte, damit ich eigentlich ein Segen werden kann für andere, auch in diesem Bereich. Oder er möchte mit mir zusammen Aufgaben anpacken und endlich zu Ende bringen, die ich schon so lange vor mir herschiebe, um einfach, ja, damit ich frei sein kann, um Neues anzupacken, was er noch für mich hat, noch vorbereitet hat. Was ist das bei dir? Welche Dinge hat Gott dich vielleicht schon lange erkennen lassen, aber du hast sie vielleicht ein wenig verdrängt oder vielleicht auch vergessen oder vielleicht sogar einfach ignoriert? Aus Angst, es nicht zu schaffen oder vielleicht auch aus Bequemlichkeit? Das kenne ich auch sehr gut. Hast du erkannt, dass du vielleicht liebevoller oder verständnisvoller mit deiner Frau oder deinem Mann umgehen solltest, aber hast das wieder vergessen oder sein gelassen, weil das so anstrengend ist auf Dauer? Hast du vielleicht erkannt, dass Gott dich doch genauso liebt, wie alle anderen, für die er gestorben ist? Aber du kannst das immer noch nicht für dich persönlich annehmen. Hast Angst, Gott da ganz zu vertrauen, ob er es vielleicht wirklich ehrlich meint mit dir. Vielleicht hast du auch erkannt, dass Gott dich in der Gemeinde in einem ganz bestimmten Bereich neu einsetzen möchte oder gerne einsetzen möchte. Aber du traust dich noch nicht, den Ältesten davon was zu verraten oder zu sagen, weil es könnte auch verpflichten. Was hast du schon lange erkannt, aber noch nicht mit Gottes Hilfe umgesetzt? Wenn ich Predigten schreibe und Matze ist zu Hause oder auch wenn Matze dann Predigten schreibt, dann tauschen wir uns oft aus. Das ist wirklich ein Geschenk, denn ich sage euch ehrlich, ihr profitiert so viel davon, dass mein Mann mir manche Sachen so mitgibt. Das ist echt so schön. Und auch dieses Mal haben wir uns darüber ausgetauscht und uns unterhalten und Matze hat eigentlich ein cooles Zeugnis, was er zu dem Thema mitgeben kann und möchte. Und ich freue mich, dass er das machen wird. Und ich würde dich einfach bitten, dass du uns ein bisschen teilhaben lässt zu dem Thema und nach vorn kommst.
Ja, kurz runter. Vor dem kurzen Zeugnis. Also ich profitiere auch sehr viel von meiner Frau. Ja, als wir uns über die Predigt unterhalten haben, über das Thema, da fiel mir was ein, was bei mir kürzlich passiert ist und wo ich dachte, Mensch, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe einen guten Freund, den habe ich schon seitdem ich geboren bin. Wir haben im selben Haus früher gewohnt und wir sind seitdem gut verbunden. Wir haben nicht nur früher schon viel gespielt, wir haben auch viel zusammen gemacht, auch zusammen gearbeitet schon. Auch als ich noch in der Schule war, habe ich da ein bisschen mitgemacht. Die haben christliche Computersoftware entwickelt. Heute hat er eine Medienagentur, in der er arbeitet. Sie erstellen Internetseiten, Flyer, Broschüren, alles Mögliche. Ich habe nach meinem Studium da auch ein Dreivierteljahr mitgearbeitet, kenne also die Lage bei denen ganz gut. Wir haben immer richtig viel zu tun. Und es ist so, dass seine Frau, die auch eine tragende Säule eigentlich ist in diesem Unternehmen, dass sie einen Klinikaufenthalt hatte Anfang des Jahres, 4 bis 5 Wochen. Und wenn so eine tragende Säule ausfällt, dann ist das für ein Unternehmen gar nicht so einfach. Und er wusste, dass das kommt und er hat mich schon im Vorfeld gefragt, Matthias, wie sieht's aus? Könntest du dir vorstellen, vielleicht mitzuhelfen? Und ich habe gesagt, also die ganze Zeit, das wird nicht gehen. Ich bin ja auch am Studieren. Ich muss zwar nicht dauernd dort sein, aber 4 bis 5 Wochen, das wird nicht gehen. Und schon eine Weile her, ich habe damals gesagt, also eine Woche könnte ich mir vorstellen. Und irgendwie gingen so die Wochen dann ins Land und seine Frau hatte diesen Klinikaufenthalt. Und diese Woche, die ich mal angeboten hatte, kam nicht mehr zur Sprache. Und ich habe gedacht, okay, also wenn er nicht sagt, ich sage das auch nicht mehr. Wir haben das ja irgendwann mal gesagt und er könnte ja nochmal auf mich zukommen. Dann, ich spreche das erstmal nicht mehr an, denn ich habe eigentlich auch ziemlich viel zu tun. Wenn es nicht dazu kommt, okay. Und so verging Woche um Woche und es war wirklich haarig bei denen. Und dann war es kurz vor Ostern und seine Frau kam wieder zurück. Und in der Zeit, so kurz bevor sie zurückkam, hatten wir nochmal telefoniert und ich habe gesagt, wie würdest du helfen, wenn ich 2 Tage mal aus der Ferne was mache? Und er sagte, naja, also das hilft eigentlich nicht wirklich, die Projekte sind ein bisschen komplex, da müsste man schon eine Woche da sein, um sich einzuarbeiten, um drin zu sein. 2 Tage aus der Ferne, das hilft nicht so sehr. Ich habe gedacht, okay, gut, dann lassen wir es. Ich brauche die Zeit sowieso, das passt mir. Aber dann haben wir ja kurz vor Ostern telefoniert und ich habe gefragt, du Simon, hättest du dir eigentlich mehr Hilfe von mir erwartet in dieser Zeit? Und er sagte, ja, eigentlich habe ich ja früh genug das gesagt. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich habe mich nicht gut gefühlt dabei. Und ich habe dann noch drüber nachgedacht und dann kam Ostern und es ging ja auch darum, dass Jesus sich hingegeben hat. Jesus hat sich hingegeben für uns. Und ich habe gedacht, so, und ich habe Jesus hat sein Leben hingegeben und ich habe nicht mal meinen Plan hingegeben, wo es darum ging, meine Abschlussarbeit in der richtigen Zeit abzugeben. Wenn ich die später abgebe, ist das nicht so schlimm. Das ist möglich. Und eigentlich wäre es viel wichtiger gewesen, hier für meinen sehr guten Freund da zu sein, dem beizustehen, wo der so eine schwierige Zeit hatte. Ich habe in dieser Zeit ein bisschen lernen müssen, dass Lieben und für jemanden da zu sein, nicht nur bedeutet, das anzubieten, was sowieso zu meinem eigenen Plan passt, sondern dass es in manchen Situationen auch dran sein kann, den eigenen Plan hinzugeben für den anderen. Das wäre damals dran gewesen. Das habe ich erkannt, wir konnten drüber sprechen und konnte auch Vergebung passieren. Und ich habe gesagt, weißt du, ich kann auch jetzt noch eine Woche kommen. Und das war ich auch, war vergangene Woche da. Und habe da ein bisschen noch versucht mit anzupacken, um die Sache ein Stück weit über den Berg zu bringen. Und das war gut, eine gute Zeit. Ja, aber das musste ich erstmal erkennen. Bei dem Vers, den Jasmin heute genannt hat, da ging es um Einsicht, um Erkenntnis. Ich brauchte erstmal die Sicht darauf, die Einsicht, dass es dran ist, meinen eigenen Plan hinzugeben und für den anderen da zu sein. Diese Einsicht musste ich erstmal haben. Das war am Anfang nicht so einfach, aber es ist doch gut, dass ich das auch sehen durfte und die Entscheidung treffen konnte. Aber dann brauchte ich eben auch die Kraft, und auch davon war die Rede. Brauchte ich auch die Kraft, das umzusetzen. Und brauchte auch diese vergangene Woche, jeden Tag auch die Kraft und Gottes Hilfe, um gute Entwürfe zu liefern für eine Zeit, für eine Broschüre oder für eine Internetseite oder für einen Text oder so. So brauchte ich beides, Einsicht und Kraft. Das habe ich auch bekommen. Und so war das ja eine lehrreiche Sache, diese Erfahrung dann. Soweit.
Dankeschön, Matze. Wenn wir soweit sind, dass wir Gottes Willen doch erkannt haben, dann ist es auch dran, es umzusetzen, ihm gehorsam zu sein und loszugehen. Egal, welche Konsequenzen es für mich hat, denn es geht nicht um mich, sondern es geht um unseren wunderbaren Herrn und ihm die Ehre zu geben, der, wie Matze gerade schon gesagt hat, alles für uns gegeben hat, damit wir leben können. Darum es ist wichtig, dass wir ihm nachfolgen mit unserem ganzen Leben. An ihn glauben und ihm vertrauen. Ja, ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Aber nicht nur mit mir, sondern auch mit meinem Nächsten, den er schon sieht, bevor ich ihn überhaupt wahrgenommen habe. Gott gibt uns die Möglichkeit, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ihm unsere Liebe zu zeigen und ja, kein dahingeklatschtes Opfer, sondern unsere Liebe. Kein Pflichtding, sondern aus Liebe, weil wir Gott lieb haben, weil wir ihm nachfolgen möchten, ihm gehorsam sein wollen, darin alles hinzugeben. Paulus sagt, wir werden imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Wir werden imstande sein, wenn wir seinen Willen erkannt haben. Wir werden imstande sein, denn Gott steht voll und ganz hinter uns. Noch sehen wir vielleicht nicht, wie Gottes Wille umzusetzen ist, oder wir sehen die Mittel nicht, wir sehen die Perspektive nicht. Sie fehlt uns. Aber Paulus sagt, wir werden imstande sein. Und das bedeutet, auch hier brauchen wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus die Dinge tun, sondern wir werden befähigt, und bekommen die nötige Ausrichtung, so wie Matze das auch erleben durfte. Mut, Überwindungskraft, die richtigen Worte, halt alles, was wir brauchen, um das zu tun, was gut und richtig ist. Wichtig ist nur, dass wir es tun, dass wir bereit sind. Dann kann das Ganze auch Früchte tragen. Denn das wird es, schreibt Paulus. Das ist die Konsequenz, wenn wir Gottes Willen umsetzen. Gott möchte, dass unser Leben positive Auswirkungen hat auf unser Umfeld. Dass wir erkennen, welches Potenzial wir hier in den Gemeinden und bei vielen Menschen noch schlummert und verborgen ist. Weil einige vielleicht die Erkenntnis noch gar nicht haben oder sie noch zurückhalten. Gott wünscht sich, dass du neu anfängst, nach Gottes Willen zu fragen und ihn um Weisheit und Einsicht bittest. Du darfst das. Wenn du das eine Zeit lang gar nicht getan hast und du denkst, ja, darf ich überhaupt jetzt zu Gott zurückkommen? Doch, wir dürfen immer wieder neu um Gottes, nach Gottes Willen fragen und um seine Weisheit, um seine Einsicht bitten. Gott möchte, dass unser Leben Früchte trägt. In unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, Freundeskreis. Besonders auch dort, wo wir durch Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde gemeinsam unterwegs sind. Das geht aber nur, wenn wir mit Gott in Verbindung stehen. Und Jesus sagt das seinen Jüngern ganz klar und deutlich. Und er macht das an diesem Beispiel des Weinstockes klar. Johannes 15, Verse 1 bis 8. Und ich möchte einfach nur zur Vertiefung noch einmal vorlesen. Jesus sagt hier: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, worum, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Paulus geht es darum, dass unser Glaube fest wird. Dass wir, du und ich, erwachsene, reife Christen werden und bleiben. Und das bedeutet, nach Gottes Willen zu fragen und danach zu leben, damit Gott geehrt wird und noch mehr Menschen Gottes Herrlichkeit sehen und erleben können. Wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, wenn wir Gott nicht darum bitten und bereit sind, ihm da ganz zu vertrauen, dann werden wir in unserem Leben wenig Veränderung erleben. Wenig Veränderung in unseren Gemeinden erleben, wenn wir nicht danach fragen. In Vers 11 schreibt Paulus: Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Gott fordert uns heraus, aber bei all dem bietet er uns so viel mehr seine Unterstützung an und trägt uns meistens doch fast selbst. Und ich bitte euch, lasst uns diesen wunderbaren Herrn mit Dankbarkeit und Leidenschaft nachfolgen, wie schwierig vielleicht manches auch sein mag. Aber Gott ist treu und gerecht. Ihm allein gebührt die Ehre. Er allein ist unser König und unser Erretter. Es geht um ihn und nicht um uns. Und dennoch möchte er mit uns leben, uns lieben, uns gebrauchen, damit die ganze Welt erkennt, er ist der einzig wahre Gott. Und ich möchte euch jetzt den Text noch einmal vorlesen und ich werde ihn als Gebet für uns heute Morgen vorlesen. Wir bitten dich, Gott, dass du uns durch deinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkst, um deinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann können wir ein Leben führen, durch das du, Herr, geehrt wirst und das dir in jeder Hinsicht gefällt. Wir werden imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass unser Leben Früchte tragen wird und unsere Gotteserkenntnis immer weiter anwachsen wird. Danke, dass du dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, uns mit der ganzen Kraft ausrüsten wirst, die wir brauchen, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Amen.